Hallo Ostadma und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. In dieser Ausgabe ist Bianca Hepp zu Gast. Sie ist seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Tübingen und forscht am Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde zu den Sattmarer Schwaben. Dann als erstes vorab, Frau Hepp, Sie sind in Karlsruhe geboren und haben sich dann nach dem Abitur entschieden, Südslawistik und Südosteuropa-Studien zu studieren. Derzeit forschen Sie ja am Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen. Sie sind Doktorandin. Wie haben Sie sich denn entschieden oder warum haben Sie sich für Ihre Studien entschieden und dann auch noch für das Doktorat?
Ja, also zunächst mal, ich promoviere am Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft und mein Büro habe ich aber am Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, wo ich auch eine Stelle innehabe im Zentrum für südosteuropäische Geschichte und Kultur, für deutsche Geschichte und Kultur in Südosteuropa, so, Entschuldigung. Da nenne ich mich Koordinatorin. Wir haben da eine Webseite, das ist so ein Wissenschaftsnetzwerk, wo wir Veranstaltungen teilen, wo wir so Call for Paper teilen, die eben sich mit diesem Thema deutsche Geschichte und Kultur in Südosteuropa beschäftigen. Auch ein bisschen breiter, auch zum Beispiel mit Geschichte Südosteuropas sich beschäftigen und versuchen da einfach die Wissenschaft zu vernetzen. Deswegen sitze ich im IDGL. Das ist ehrlich gesagt meine Lieblingsfrage, die mir immer gestellt wird. Die triggert mich so ein bisschen, weil ich tatsächlich ganz oft gehört habe, ja, wieso studiert man sowas, Südslawistik oder Südosteuropa-Studien? Da muss man doch irgendwie familiäre Verbindungen haben. Da muss man doch irgendwie einen Hintergrund haben in irgendwie in slawischen Ländern. Das ist mir ganz oft gesagt, ja, du hast doch bestimmt irgendwie Verbindungen zu slawischen Ländern, so ganz ungläubig. Und ich habe das tatsächlich aus Interesse studiert. Also ich bin da ganz naiv einfach mal rangegangen nach dem Studium. Ich wollte einfach mal Serbisch lernen. Ich wusste nicht genau, was ich studieren soll. Damals hat man mir noch gesagt, ja, studier doch BWL, das ist was Sinnvolles. Oder Informatik, obwohl ich einfach, also ich glaube, da muss man gut in Mathe sein. Da muss ich passen. Und dann habe ich einfach einen Studiengang gesucht, in dem ich Serbisch lernen konnte. Und habe dann, ich glaube, ja, Germanistik als Nebenfach gehabt in den ersten zwei Semestern wegen Literatur und weil das, ja, weil ich auch mal Schriftstellerin werden wollte. Da hat man mir gesagt, da sollst du Germanistik studieren. Und dann bin ich nach Jena gegangen und habe festgestellt, dass es diesen Studiengang dort gibt, Südosteuropa-Studien, und dass man diese zwei Fächer miteinander kombinieren kann. Also da gibt es viele Überschneidungen, aber man kann auch vieles belegen, was sich nicht überschneidet. Und habe deshalb im Rahmen dieses Studiums Kurse gehabt in BKS, also das ist unsere Abkürzung für Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Wenn man ganz kleinkariert ist, dann sagt man BKSM und hängt das Montenegrinisch noch hinten dran. Ich hatte Kurse in Russisch, in Rumänisch von Südosteuropa-Studien und in Bulgarisch. Ja, und ich habe da überhaupt keinen familiären Hintergrund. Ich denke, dass diese Fragen auch immer von Unkenntnis über alles jenseits der Oder motiviert waren. Also deswegen triggert mich das auch so. Ich habe das auch gemerkt, dass auch dieses Ost-West-Ding, es gibt es ja auch innerhalb Deutschlands, Ostdeutschland, Westdeutschland. Ich habe das erst richtig begriffen, als ich aus dem Westen, aus der Pfalz, nach Ostdeutschland, nach Ostthüringen, nach Jena gegangen bin und zum Beispiel an einem Freundeskreis auch erzählt habe, ja, ich gehe nach Jena zum Studieren. Und dann hat mich ein Freund gefragt, das liegt doch in Russland, oder? Wieso gehst du zum Studieren nach Russland? Ich hoffe, dass sich in den letzten 10 Jahren da was getan hat, ehrlich gesagt. Aber damals, es hat mich auch ein bisschen perplex zurückgelassen, dass man denkt, dass die Stadt in Russland liegt. Ich dachte erst, er macht so einen Witz, so à la DDR. Und dann habe ich gemerkt, er meint das ernst. Ja, und also das triggert mich immer jedes Mal, wenn ich gefragt werde, ja, wie kann man denn sowas studieren? Das hängt damit auch zusammen mit diesem Ost-West-Ding einfach. Bei Italienisch, also ich habe auch noch Italienisch im Studium gelernt, weil ich eine zweite moderne Fremdsprache lernen musste. Da war das nie so, dass die Leute gefragt haben, ja, warum lernt man denn Italienisch? Obwohl ich Bianca Raffaela heiße. Also mir wird manchmal auch unterstellt, dass ich Italienerin bin. Aber dieses Italienisch lernen, das war dann okay, weil die Sprache hat einfach ja mehr Prestige. So, Italien ist so bekannt als Urlaubsland.
Ja, genau. Ich glaube, genau das ist es tatsächlich so. Das ist so im Bewusstsein, gerade in Deutschland. Da ist Frankreich, Spanien, Italien so die Länder, wo es hingeht. Da verwundert es wahrscheinlich nicht, ach, die lernen Italienisch. Und wenn es dann aber Richtung Osten geht, all das, was Sie schon gesagt haben, dann werden da eher schon mal die Ohren gespitzt.
Ja, also ich habe das Gefühl, ich ist noch nicht so ganz akzeptiert, einfach ohne familiäre Hintergründe Interesse daran zu haben. Das muss sich ändern. Deswegen erzähle ich das so lang und breit. Ich hoffe, dich hören den Podcast viele, viele Menschen.
Ja, aber genau das macht es, wie Sie gerade gesagt haben, ja so spannend, dass wenn man verschiedene persönlich, wenn man einfach die Motivation von vielen unterschiedlichen Menschen dahinter hört. Und ich finde auch, das stärkt dann tatsächlich wieder so ein bisschen das Bewusstsein, sich für etwas zu interessieren, was vielleicht sonst in der breiten Masse noch nicht so bekannt ist. Und das heißt, gut, dann sind Sie nach Jena gegangen zum Studium und es hat Sie alles nicht mehr losgelassen und Sie haben gesagt, okay, ich bin jetzt mit meinem Master, war das sicherlich dann fertig, es soll noch ein Doktorat folgen, also Sie möchten noch promovieren.
Genau. Das Thema habe ich mir schon eine Weile überlegt gehabt, dass ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich das schon für die Masterarbeit machen soll. Und dann habe ich aber gedacht, das ist sowas Interessantes, da muss man sowas von in die Tiefe gehen. Das kann man nicht für eine Masterarbeit verbraten. Also man geht ja auch ins Feld, man macht Interviews. Und ich war auch, muss ich sagen, ich war da auch gar nicht so drin, wie man Feld forscht. Und habe mir das damals vielleicht auch nicht zugetraut. Habe dann eine langweilige Masterarbeit geschrieben über Märchenforschung, über slawische Mythologie in Kunstmärchen. Und habe gesagt, das ist eigentlich was, das muss man eigentlich sich richtig damit beschäftigen und richtig in die Tiefe gehen. Und habe mich deshalb auch für eine Stelle beworben, wo jemand gesucht wurde, der so in einem Südosteuropa-Thema, zu einem Migrationsthema promoviert, wo es um Erinnerung gehen soll, um Identitäten. Ja, und das hat ja einfach gepasst wie die Faust aufs Auge. Und deswegen habe ich mich in Tübingen beworben und musste dann, weil ich Fachfremde war, auch Kurse in Kulturwissenschaft belegen. Da war es auch zum Beispiel, gab es ein Feldforschungsseminar, was ich belegen konnte. Aber ich habe mir das halt ausgesucht, weil das halt wichtig für meine Diss ist. Und so bin ich in Tübingen gelandet, in der Kulturwissenschaft.
Und Sie haben sich ja dann, Sie haben es gerade schon angesprochen, in die Richtung Identitäten spezialisiert. Aber woher kommt das Interesse an den deutschen Minderheiten hier im Nordwesten Rumäniens, den Satmarer Schwaben?
Ich habe das über Freunde gemerkt, kennengelernt, dass es, also ich fange jetzt mal wirklich ganz basic an. Ich habe das kennengelernt über Erzählungen von der Kirchweih, weil eine befreundete Familie haben mir die Kinder erzählt, also Kinder, die so in meinem Alter sind, dass sie immer zur Kirchweih mitgegangen sind von ihrem Vater, von dessen Dorf. Und habe das so kennengelernt dadurch, also Kirchweih war für mich auch, gibt's bei uns auch, wo ich herkomme, aber da ist das halt so ein Rummel mit Autoscootern. So kenne ich das. Das hat bei uns auch nicht mehr wirklich was mit Kirche zu tun. Aber Kirchweih ist ja normalerweise der Feiertag, an dem die Weihe der Kirche gefeiert wird. Und das war jetzt eine Kirchweih, die wurde in Deutschland gefeiert, in Südwestdeutschland, wo auch mir dann gesagt wurde, ja, da kommen Leute aus ganz Deutschland und die treffen sich dann. Und die haben das aber gefeiert für eine Kirche in Rumänien. Und das hat mich einfach unglaublich interessiert, wie das kommt, dass sich da wirklich dann Dutzende Leute treffen jedes Jahr, um diese Kirchweih für eine Kirche in Rumänien zu feiern. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden, habe angefangen, mich dafür zu interessieren. Und auch für dieses AussiedlerInnen-Thema, dieses SpätaussiedlerInnen-Thema, wo es eben um Menschen geht, die als ja, das ist so das Narrativ, die als Deutsche nach Deutschland gekommen sind, weil es mich, also vielleicht liegt es einfach daran, dass ich selber keine so Migrationsgeschichte in meiner Familie habe, dass mich das deshalb so interessiert, weil ich bin so einheimisch deutsch. Meine Familie kommt aus der Saarland und aus dem Saarland und aus der Pfalz. Wir sind da relativ langweilig. Vielleicht interessiert es mich deshalb so, was eigentlich, ja, wo sich Menschen zugehörig fühlen, die bis in die 80er, 90er Jahre noch in einem anderen Land gelebt haben und wie sich deren Kinder zugehörig fühlen. Also mich interessieren vor allen Dingen die Kinder von diesen Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind und manchmal aber auch Erfahrungen gemacht haben, eben mit der Herkunft ihrer Eltern. Also dass sie zum Beispiel darauf reduziert wurden oder dass dann einfach Nachfragen gestellt wurden. Ja, wie kann das sein, dass ihr Deutsche seid und deine Eltern sind in Rumänien geboren oder deine Mutter ist in Russland geboren? Wie kann das denn sein, dass ihr Deutsche seid?
Das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Punkt, ein ganz interessanter Punkt, auf den ich später unbedingt noch eingehen möchte, auch so ein bisschen auf Identitätskonflikte und so das Wort Diskriminierung in der ganzen Sache. Aber meine nächste Frage wäre erst einmal, für die Feldforschung hat es sie vor allen Dingen entweder nach Hamroth gebracht. Warum denn gerade Hamroth?
Also erstens mal genau, ich beschäftige mich mit dem Ort Hamroth oder Unterhamroth oder auf Rumänisch Humorodo de Jos im Kreis Satu Mare. Warum eigentlich Hamroth? Ich hatte das Gefühl, da gibt es nicht so viel. Also es gibt ja Orte, die sind, glaube ich, relativ gut erforscht, weil man sagt, da leben noch viele Deutsche, da lohnt es sich hinzugehen. Aber ich beschäftige mich ja mit dem Ort von Deutschland aus. Also die letzte Folge war ja mit Cosman Roșu, der ja vor allen Dingen auch nach Rumänien geht und dort eben Leute sucht, die dort noch Deutsch sprechen oder Schwäbisch schwätzen. Also ich kann es leider nicht so gut diesen Dialekt nachmachen, aber genau. Und ich beschäftige mich aber mit einer Perspektive von Deutschland aus und da war es eben die Hamroter Kirbe, mit der ich in Berührung gekommen bin, obwohl ich gesagt habe, die gucke ich mir an. Also ich hätte mich auch mit anderen beschäftigen können, aber ich bin in das Thema eingestiegen und finde das tatsächlich super interessant, einfach auch den Ort und ja.
Aber eine Zwischenfrage, waren Sie denn schon mal in Hamroth tatsächlich vor Ort oder ist das geplant im Rahmen der Feldforschung?
Da war ich tatsächlich. Corona hat es leider ein bisschen nicht so sehr möglich gemacht. Also ich hätte es gerne länger gemacht. Ich hätte gerne letztes Jahr schon Hamroth besucht. Letztes Jahr war aber 2020 und das war Corona und das war alles ein bisschen schwierig und Rumänien war Hochrisikogebiet. Da bin ich nicht gefahren. Dieses Jahr war ich dort, leider viel zu kurz, meiner Meinung nach. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mir den Ort anzuschauen, auch ein bisschen mit jüngeren Menschen in meinem Alter rumzulaufen. Aber ich muss auch dazu sagen, die Idee war eigentlich, wir gucken mal, wer vor Ort ist. Und dann treffe ich mich mit Leuten und gehe mit denen durch den Ort oder treffe mich vielleicht mit denen zu Hause und mache mit denen Interviews. Aber das war so, dass tatsächlich nicht so viele Leute da waren. Also es gibt ja diese, ich nenne es mal sommerliche Mobilität. Ich glaube, das hat Corona gerade so ein bisschen kaputt gemacht. Also ich kenne das so aus den Erzählungen, dass da so, ich glaube, Roswan hat das auch letztes Mal gesagt, dass da so um die 20 Familien regelmäßig im Sommer in ihre, im Interview wird mir immer gesagt, Ferienhäuser kommen, da eben dann einige Wochen bis Monate verbringen. Ich kenne es auch so, dass da oft die älteren Leute sind, die eben als RentnerInnen einfach die Zeit dazu haben und dass dann aber auch Jüngere für ein paar Wochen kommen, am Haus irgendwie was reparieren und so weiter und dass dann auch die Kinder, die so in meinem Alter sind, dritte Generation, immer mit Anführungsstrichen bitte verstehen, dass die eben dazukommen und dann da Urlaub machen. Mir hat auch mal jemand gesagt, das ist für sie so Urlaub auf dem Bauernhof.
Ja, wahrscheinlich so ein bisschen im Vergleich zu dem, wo sie dann gerade in Deutschland irgendwie leben, ein Haus haben oder so, ist es ja hier oftmals eben auf dem Land, gibt es auch in Deutschland, aber auf dem Land eben, glaube ich, ganz ganz prägend für den Teil hier in Rumänien. Also kann man sich schon was darunter vorstellen, wenn man hier mal durch die einzelnen Dörfer gefahren ist, was dann vielleicht damit gemeint ist.
Ja, genau. Aber also wirklich ich kenne das so aus den Geschichten, habe ich mir das halt so vorgestellt, dass du dann da hinkommst und da sind dann also die, klar sind die nicht alle gleichzeitig da, aber ich dachte halt, da gehst du dann hin und dann läufst du durchs Dorf und dann ist da im Sommer so richtig belebt und alle treffen sich dann da jeden Tag bei jemand anderem, so wird's nur immer erzählt. Aber ja, das ist vielleicht schon so ein bisschen historisch geworden. Letztes Jahr hat das, glaube ich, so ein bisschen kaputt gemacht, weil es einfach eine schwierige Situation war. Und dieses Jahr, ja, waren schon wenig Leute da, als wir dort vor Ort waren.
Vielleicht war es ja auch nicht das letzte Mal, dass Sie hier im Nordwesten des Landes unterwegs waren.
Ja, ich würde auch gerne mal nach Sattmar kommen. Ich war ja eigentlich hauptsächlich in Hamroth auf dem Dorf und bin da eben dann, habe da meine Kreise gezogen. Ja, ich spreche hauptsächlich in Deutschland mit Menschen, die deren Eltern und Großeltern eben in den 80ern und 90er Jahren aus Rumänien nach Deutschland gekommen sind. Ursprünglich war es auch geplant, dass ich so eine Art Vergleich übrigens anstelle, weil Sie haben es gerade angesprochen, dass ich dann noch mit Russlanddeutschen spreche. Das habe ich mittlerweile ein bisschen über den Haufen geworfen und das wird dann sich nur um Hamroth drehen und Zugehörigkeitsgefühle zu so einer Dorfgemeinschaft oder auch zu diesen zu diesen Angeboten, Identitätsangeboten, Rumäniendeutsche oder Sattmarer Schwaben.
Das ist, glaube ich, eine super gute Überleitung jetzt, um ein bisschen genauer auf Ihre Forschung zu sprechen zu kommen. Was das Ziel ist und so weiter, das haben Sie jetzt eigentlich schon dargestellt. Und um dann jetzt vielleicht direkt mal mit dem Zugehörigkeitsgefühl zu starten oder mit Identität und Identitäten vielleicht in dem Fall auch. Was haben Sie denn bisher von den Personen, mit denen Sie schon sprechen konnten, dazu erfahren? Gibt es so das ein Zugehörigkeitsgefühl oder ist es bei vielen eher so eine Art gespaltene Identität, dass sie sich nicht genau als das eine oder als das andere fühlen?
Ja, Sie sehen, also die ZuhörerInnen können es natürlich nicht sehen, dass ich lache. Ja, das ist das, was mich so ein bisschen überrascht hat, auch beim Gespräch. Ich dachte, ja, da gibt's, vielleicht bin ich da auch total naiv rangegangen. Ich dachte, ja, da gibt's dann halt so die sagen, die sind Deutsche und die sagen, ja, die sind Donauschwaben oder Sattmarer Schwaben oder whatever. Ich stelle diese Frage auch in jedem Interview. Also fühlst du dich als Sattmarer Schwabe oder Schwäbin oder als Donauschwabe oder Donauschwäbin oder als Schwabe, Schwäbin? Und ich kriege jedes Mal eine andere Antwort. Also ich kriege wirklich jedes Mal eine total andere Antwort. Ich habe noch nie erlebt, dass Leute das Gleiche gesagt haben dazu. Da sagen die einen, ja, irgendwie habe ich da rumänische kulturelle Wurzeln. Aber irgendwie bin ich Donauschwäbin, irgendwie schon. Und ich habe aber auch schon erlebt, dass Leute gesagt haben, nö, ich sehe mich überhaupt nicht in solchen nationalen oder ethnischen Kontexten. Ich bin Europäer oder Europäerin. Und ich habe es aber auch schon erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, ich bin hier geboren, ich bin Deutscher. Also deswegen, weil ich das auch so interessant fand, dass das jede total unterschiedlich für sich auslegt. Deswegen spreche ich auch von Identitätsangeboten. Deswegen habe ich auch die DIS angefangen, ehrlich gesagt. Weil es gibt so dieses Angebot, das einfach alle anders interpretieren und das auch einfach nicht erzwungen werden kann.
Ja, weil es eben ganz, ganz persönlich und von der jeweiligen Person und vielleicht auch von dem Kontext, von der Familiengeschichte und so weiter, also dann abhängig ist. Und letzten Endes, Sie sprechen ja eben mit dieser jüngeren Generation, von denen sowieso die meisten, denke ich, in Deutschland geboren sind, oder?
Bis jetzt, also alle, mit denen ich spreche, von dieser jüngeren Generation, die sind in Deutschland geboren, ja.
Okay, und das heißt, selbst die sagen, wie Sie das gerade geschildert haben, nicht eindeutig, ich fühle mich als Deutsche oder als Deutscher und habe da irgendwie Family, die aus Rumänien mal hergezogen ist oder so, sondern viele bedienen sich tatsächlich dieser unterschiedlichen, wie Sie es nennen, Identitätsangeboten.
Ja, also ich frage auch nach Erfahrungen eben, also zum Beispiel in der Schule und da haben mir viele zum Beispiel erzählt, dass sie auch mal gefragt wurden, ja, wie ist das denn so, wieso kannst du Rumänisch? so wie ich auch gefragt wurde, wieso studierst du denn Südslawistik oder Südosteuropa-Studien? Vieles liegt, glaube ich, an familiärer Vermittlung. Aber vieles liegt auch einfach an persönlichen Präferenzen. Ich kann es auch nicht festmachen. Also ich glaube, es ist, glaube ich, wichtig hervorzuheben, dass wir einfach hier über eine Work in Progress sprechen und das so eine Art Werkstattgespräch ist.
Und haben Sie denn feststellen können, dass vielleicht die Personen, mit denen Sie gesprochen haben, gesagt haben, dass Ihnen manche Dinge besonders wichtig sind, mit der Sie eben Ihre eigene Identität verbinden? Also gibt es bestimmte Dinge als Ausdruck der eigenen Identität, die besonders hervorgestochen sind?
Das ist eine gute Frage. Und ich weiß nicht, wie ich dich beantworten soll, ehrlich gesagt. Also ich frage im Gespräch, ich habe so ein paar bestimmte Eckpunkte, die ich frage. Ich frage zum Beispiel, hast du schon mal Interesse gehabt, Rumänisch zu lernen, vielleicht aus familiären Gründen? Ich frage die Leute, ob sie rumänisches Essen kennen. Das sind auch so, also Sprache ist ja was Alltagskulturelles. Und Essenspraktiken sind ja auch einfach was absolut Alltägliches. Jeder Mensch muss essen. Wir müssen alle irgendwie kommunizieren mit unserer Außenwelt durch Sprache. Also solche Dinge frage ich ab. Und die sind dann zum Beispiel, das ist zum Beispiel dann stark für die Zuordnung. Also da gibt es einige, die mir sagen, jetzt nehmen wir mal dieses Sprachbeispiel, da gibt es einige, die mir sagen, ja, ich wollte auch schon mal Rumänisch lernen, wo mir aber dann auch nicht gesagt wird, weil ich mich dafür aus familiären Gründen interessiere, sondern weil es mich halt interessiert. Also vielleicht einfach, weil sie schon mal damit in Berührung gekommen sind, durch ihre Familie.
Ja, aber wie Sie schon gesagt haben, dann sind also vor allen Dingen eben Sprache und dann auch sowas wie, Sprache und Essen beispielsweise, durchaus Dinge, die eben vielleicht so ein bisschen den Ausdruck der eigenen Identität auch fördern. Und was würden Sie dann sagen, wir haben es eben schon ganz kurz angesprochen, wenn ich die Begriffe Identitäts- oder auch Generationenkonflikte anspreche in dem Zusammenhang. Ist Ihnen da bei Ihrer Forschung auch schon irgendwas aufgefallen, was Sie dazu sagen können?
Ich finde den Begriff der Generation einfach total interessant, weil das ist ja ein Konstrukt. Wenn wir mal ehrlich sind, das ist ein Konstrukt. Wir kennen ja die 68er-Generation, wir kennen die Nachwende-Generationen und Generation wird so als Erfahrungsgemeinschaft gesehen. Generation war in der Bibel, glaube ich, irgendwie alle 30 Jahre so. Ja, so kann man das auch interpretieren. Aber ich merke vor allen Dingen, bin ja selber mit diesem Generationending auch an das Thema rangegangen, indem ich den Arbeitstitel meiner Diss in Identität und Erinnerungskultur in der dritten Generation genannt habe, weil ich ja auch dann damit bewusst zeigen wollte, ja, ich interessiere mich für die Leute, die wirklich dann nicht migriert sind, sondern die hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und was die eben, wie die sich zuordnen, wie die sich da positionieren. Also ich sehe das auch im Gespräch, dass auch die Menschen, mit denen ich so spreche, dann selber, also ohne dass ich das sage, diesen Begriff Generation irgendwie ins Gespräch eingebracht habe, dass sie selber sich als eine bestimmte Erfahrungsgemeinschaft sehen. Also ich habe ein- oder zweimal jetzt im Interview gehört, die Generation unter uns, also da gibt es noch eine vierte Generation, wenn man so will, die kennt das ja so nicht mehr alles. Also wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass die Straße in Hamm-Rot jetzt asphaltiert ist, das war die ja vor ein paar Jahren nicht. Oder wenn es darum geht, ja, da wurden jetzt Wasserleitungen eingezogen, die da vor, sagen wir mal, 15 Jahren noch nicht da waren. Das kennt ja die Generation, die unter uns ist, die kennt das so nicht. Da merke ich dann schon, dass Generationen Erfahrungsgemeinschaft ist oft und dass eben, ja, dass es auch an sozialen Kontakten festgemacht wird, dass es sozial hergestellt wird.
Und wie ist es mit Identitätskonflikten? Sie haben von Identitätsangeboten gesprochen am Anfang. So ein bisschen, niemand wird gezwungen, selbstverständlich, das ist alles individuell, hängt von der Familiengeschichte ab, ob man sich eher vielleicht für diesen Teil der eigenen Identität, wenn es denn noch einer ist, interessiert oder nicht, ob man sich damit identifiziert. Also ein Angebot, quasi eine Möglichkeit. Und gibt es aber auch Konflikte, vielleicht dann hier auch noch mit dem Begriff Diskriminierung oder Ähnliches im Zusammenhang, dass manche der befragten Personen sagen, sie haben da so einen inneren Konflikt, dass sie sich manchmal eher als Deutsche, als Deutscher oder Deutschland zugehörig fühlen und dann aber wiederum, wenn es vielleicht in den Urlaub hier hingeht oder wenn es um Tradition, Feste, Kultur und sowas geht, der Satmarer Schwaben, dass sie sich dann ganz klar eher mit diesem Teil der eigenen Geschichte identifizieren.
Es wird im Interview nicht so direkt gesagt. Also es wird natürlich nicht so direkt angesprochen. Man kann es ein bisschen manchmal rauslesen. Ich denke auch, dass es situativ ist. Das heißt, wie Sie gerade angesprochen haben, wenn man in Berührung kommt mit Traditionen, also sagen, nehmen wir mal die Kirchweihfeste. Aber ich glaube, das liegt, also die Begeisterung für solche Feste als junger Mensch dahin zu gehen, habe ich ehrlich gesagt, liegt, glaube ich, eher daran, dass man da auch bekannte Menschen trifft. Und das ist einfach bestimmte, ja, es ist schwierig zu sagen. Also mir wird dann zum Beispiel immer erzählt, dass die Musik viel ausmacht, die Tänze viel ausmachen, die man dort tanzt. Und aber auch die Menschen, die man dort trifft, auch als junge Person. Es ist ja ein Treffpunkt. Konflikte insofern, dass zum Beispiel immer wieder angesprochen wird, ich habe irgendwie auch was Rumänisches in mir, aber das dann auch nicht festgemacht werden kann. Aber ich glaube, das muss man auch nicht festmachen. Das ist nämlich das Ding. Und die Menschen, also das ist jetzt, ich hoffe, dass ich nicht pauschalisiere, aber die Menschen, die da tatsächlich diskriminiert wurden deswegen, da hatte ich den Eindruck, dass sie, wenn sie dann zum Beispiel aufs Herkunftsland ihrer Eltern reduziert wurden, da hatte ich den Eindruck, dass sie sich davon dann eher komplett abgewandt haben von diesem ganzen, ja, Rumänien- oder Russland-Thema und sich auch dann wirklich, also ich denke mal, das sind auch Schutzmechanismen, dass man eben als Deutsch akzeptiert werden möchte, wenn man, ich habe mit ein, zwei Leuten gesprochen, die wurden in der Schule deswegen auch ein bisschen gemobbt und ich denke, das sind eher Schutzmechanismen, dass man einfach dann irgendwie in der Masse untergehen möchte, dass man anerkannt werden möchte. Und dass da insofern dann aber bei den Menschen dann auch kein Konflikt herrscht, weil sie dann halt sagen, ja, ich bin Deutsch, ich kann kein Wort Russisch oder ich kann kein Wort Rumänisch oder ja, meine Eltern sind doch als Deutsche hierher gekommen, ich bin komplett Deutsch, ich bin hier aufgewachsen in Schwaben. Ich spreche tatsächlich hauptsächlich mit Menschen, die in Schwaben aufgewachsen sind. Da ist dann gibt's eigentlich kaum einen Konflikt. Und wenn, dann kommt der, dann wird er von außen an sie rangetragen.
Das ist, glaube ich, der interessante Punkt dann an dieser Stelle, dass dieses, wie Sie gerade gesagt haben, dass es wahrscheinlich gar nicht so einen innerlichen Konflikt gibt, bei vielen überhaupt nicht und bei manchen, der dann vielleicht nur in einer gewissen Zeitspanne oder so entsteht und dann auch nur, wenn er durch irgendeine Situation, durch irgendeinen Punkt von außen irgendwie erzeugt wird. Wie steht es denn bei der Generation, ich weiß nicht, ob Sie dazu auch was wissen oder ein bisschen was in Ihrer Forschung erfahren haben, quasi bei der zweiten Generation, die Eltern, die dann die aus Rumänien nach Deutschland ausgesiedelt sind, war das bei denen so, da kann man bei denen sagen, dass das oftmals so ist, sie sind als Deutsche aus Rumänien gekommen oder werden auch in Rumänien vielleicht so ein bisschen als die Deutschen die Schwaben betrachtet und in Deutschland dann eher als die aus Rumänien?
Ich spreche auch mit älteren Menschen, weil es auch einfach eine Netzwerksache ist. Und das ist eine sehr interessante Frage. Ich frage auch ältere, also die, sagen wir mal, zweite Generation oder auch ältere Menschen, noch ältere Menschen, die erste Generation von mir aus. Die frage ich tatsächlich auch danach, ob sie wegen ihres Herkunftslands schon mal diskriminiert wurden, ob sie da irgendwie mal schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es ist tatsächlich so, dass mir auf diese Frage noch nie jemand so richtig geantwortet hat mit ja, habe ich. Also vielleicht liegt es auch einfach am Sprachlichen, weil die Menschen, mit denen ich spreche, die sprechen ja auch einen schwäbischen Dialekt, auch wenn er zum Beispiel nicht klingt wie der Dialekt in der Gegend, in der ich jetzt lebe und wo ich meine Feldforschung mache. Aber sie sprechen einen schwäbischen Dialekt und ich glaube, das kann gut untergehen in der Masse. Also es fällt einfach nicht so auf. Aufgrund dessen, also es wird mir auch immer wieder als Begründung genannt, ich spreche doch Schwäbisch.
Das habe ich auch schon von verschiedenen Personen hier gehört tatsächlich. Dieses, nein, ich bin Schwäbin, das ist dann quasi so die auf die Frage hin, sag ich mal, welcher Identität fühlen Sie sich zugehörig oder whatever, dann sagen die auch, ja, ich bin Schwäbin und ich spreche Schwäbisch. Das ist dann oftmals tatsächlich das zweite Argument, was ich super spannend finde, auch wieder zurückzuführen auf, was sind denn so verschiedene Ausdrucksformen von Identität. Also, dass die Sprache da tatsächlich mit, würde ich sagen, mit die wichtigste Position einnimmt.
Ja, das denke ich auch. Und es ist halt auch einfach so, also wenn wir mal davon ausgehen, wer sich alles als Deutsch fühlen kann oder als Schwäbisch fühlen kann, wenn das jetzt Menschen wären, die, sagen wir, dunklere Haut hätten, hätten die es, glaube ich, auch viel schwieriger akzeptiert zu werden, immer noch als Deutsche oder als Schwaben oder Schwäbinnen.
Ja, weil es was vermeintlich Offensichtliches ist, was anders ist oder zumindest nicht der vielleicht in Deutschland lebenden dann breiten Masse zugeordnet werden kann. Also verstehe ich durchaus den Punkt und dass Sie da natürlich sagen, Sie sprechen zwar nicht das Schwäbisch wie da bei euch in der Ecke in Tübingen oder so, aber Sie sprechen eine andere Art von Schwäbisch und identifizieren sich deswegen dann auch mit der Mehrheit dort vor Ort.
Ich höre das öfter wirklich im Gespräch. Und das Ding ist halt, sie gehen auch auf niemanden zu und sagen, zeig mir mal deine Geburtsurkunde oder zeig mir mal deinen Ausweis, wo bist du denn geboren, wenn der Mensch ja nicht rumänisch aussieht oder russisch.
Jetzt würde ich gerne einen Sprung machen zum Begriff Erinnerungskultur. Sie haben das ganz am Anfang angesprochen, dass Sie sich in Ihrer Arbeit ja unter anderem mit verschiedenen Formen der Erinnerungskultur beschäftigen, die Nachfahren der einst, das sind jetzt schon über 300 Jahre her, nach Nordsiebenbürgen ausgesiedelten Schwaben heute noch pflegen. Was haben Sie herausfinden können, ist denn dabei so typisch?
Typisch ist, glaube ich, die Kirbe. Also einfach diese Feiern, also die von Heimatortsgemeinschaften veranstaltet werden, nicht nur von der HOG Hamrot, sondern auch von anderen. Es gibt ja also fast für jedes Dorf also eine solche Heimatortsgemeinschaft, die dann auch Treffen in Deutschland organisiert und auch beispielsweise sich für die Instandhaltung von Gebäuden in ihrem Heimatort einsetzt. Also ich weiß zum Beispiel, dass die HOG Hamrot Geld gesammelt hat vor einigen Jahren, um die Kirche dort instand setzen zu lassen. Ich sehe das als Erinnerungspraktik an, also diese Treffen. Weil man könnte auch sagen, ja, wir sind jetzt in Deutschland. Also einerseits ist es eine soziale Praxis einfach, sich mit Menschen zu treffen, mit denen man zusammen aufgewachsen ist. Aber andererseits könnten auch alle sagen, ja, wir sind jetzt hier in Deutschland, wir haben nichts mehr miteinander zu tun, wir wohnen nicht mehr beieinander, warum sollten wir uns doch treffen? Also ich sehe das schon irgendwo als Erinnerungspraxis an. Da gibt es ja einmal die Kirchweih, die eben hier für Hamrot im September stattfindet und dann gibt es aber noch einen Faschingsball, der eben auch von dieser Heimatortsgemeinschaft organisiert wird. Und ich denke auch dieses, dass man eben regelmäßig im Sommer nach Rumänien fährt, nach Hamrot fährt, das ist auch eine Erinnerungspraxis. Damit einfach, also klar, das Dorf hat sich verändert, aber man fährt in sein Dorf zurück, in dem man aufgewachsen ist, mit dem man was verbindet, mit dem man Emotionen verbindet. Und ich glaube, das macht man nicht nur, um die Menschen zu treffen, mit denen man aufgewachsen ist, sondern da schwingt einfach noch ganz viel anderes mit. Viele haben ja auch versucht, ihre Häuser die teilweise enteignet wurden, als sie ausgewandert sind, zurückzubekommen. Und teilweise ist es ja gelungen, teilweise nicht. Und da hängt einfach auch vieles dran. Also wenn man versucht, in seinem Elternhaus, sein Elternhaus eben zurückzubekommen, oder wenn man eben dann in seinem Elternhaus den Sommer verbringt und das dann auch ein bisschen auf so einen, ja, es wird immer gesagt, westlichen Standard bringt, mit Wasserleitungen oder einfach mit Anbauten. Da hängt einfach was dran. Also da kann man dann auch für seine Familie was schaffen. Also das ist einfach eine Verknüpfung von einerseits sozialen Komponenten durch Freunde, durch Familie, aber andererseits ist es auch eine Verknüpfung durch Erinnerung.
Würden Sie sagen, auch jetzt hier wieder Bezug nehmend auf die Gespräche, die Sie schon führen konnten, dass sich denn diese Personen mit einer Geschichte, also mit Vorfahren aus Rumänien, dass die sich von der Gesellschaft in Deutschland ausreichend verstanden fühlen, oder dass sie sich in manchen Bereichen vielleicht ein stärkeres Bewusstsein wünschen würden? Und was denn Bildung und Geschichtslehre in dem Bereich in Schulen betrifft?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich fange mal mit dem letzten Punkt an, weil ich mitbekommen habe, also ich muss sagen, ich muss das mal noch recherchieren, aber ich habe von einigen mitbekommen, dass das tatsächlich, dass Donauschwaben tatsächlich oder AussiedlerInnen auf dem Lehrplan stehen in Baden-Württemberg. Also zumindest anscheinend als optionales Thema, aber wir haben tatsächlich einige InterviewpartnerInnen berichtet, dass sie das Thema in der Schule hatten, im Geschichtsunterricht. Also es ist was Historisches. Ich glaube, es ist auch in Hessen so, dass es obligatorisch auf dem, ich glaube, da geht es aber um Flucht und Vertreibung, dass es obligatorisch auf dem Lehrplan steht. Ist tatsächlich ein Thema, das ist, glaube ich, noch nicht so im Bewusstsein, im kollektiven Gedächtnis angekommen. Ich hatte das selber in der Schule nicht. Also meine Schulzeit ist ja mittlerweile 11 Jahre her, aber ich hatte das Thema in der Schule nicht. Ich weiß nicht, ob sich die Personen das wünschen würden, aber ich, ja doch, irgendwie denke ich das schon. Also ich frage ja immer auch, kannst du dich damit identifizieren? Und dann kriege ich ganz oft Erzählungen darüber, ja, wie ist das denn, wenn dich andere Leute ansprechen, wo kommst du her, wo kommen deine Eltern her? Oder wo kommt deine Familie her? Und da kriege ich ganz oft auch Geschichten erzählt, dass sie sich freuen, wenn sich jemand interessiert für diese Familiengeschichte, für diese Migrationsgeschichte, und auch, dass sie sich freuen, wenn jemand die Begriffe kennt, also wie Donauschwaben. Das ist auch, ich glaube, das ist auch einer der bekannteren Begriffe, Donauschwaben. Ich frage auch zum Beispiel, ich frage ja, wie gesagt, ich frage immer, identifizierst du dich dann mit dieser Gruppe? Ordnest du dich der zu? Und da ist es zum Beispiel so, dass ja Satmarer-Schwaben hören die meisten tatsächlich von mir zum ersten Mal in dem Interview und haben da überhaupt keinen Bezug dazu, wie auch. Und Donauschwaben haben aber viele schon mal gehört und können damit irgendwas anfangen. Und ich glaube, das ist so ein Begriff, der ist auch eher in der deutschen Gesellschaft verankert, dass auch viele damit eben was anfangen können, wenn man sagt, man ist Donauschwabe. Das ist vielleicht ungefähr so, wie wenn ich, früher habe ich immer gesagt, ich komme aus Karlsruhe, das liegt in der Nähe von Stuttgart. Wobei das nicht stimmt, ich komme nicht aus Karlsruhe. Aber das war einfach dann ein Anhaltspunkt, mit dem viele was anfangen konnten. Deswegen habe ich immer Karlsruhe, Nähe Stuttgart gesagt, wenn ich so mit Leuten innerhalb Deutschlands zu tun hatte. Weil das einfach dann was war, das war verortbar, das war irgendwie, ja, was Bekanntes für die Menschen.
Haben Sie da so ein bisschen raushören können, dass unabhängig jetzt von dem Thema Flucht und Vertreibung, wo vielleicht auf diversen Lehrplänen da auch die deutschen Minderheiten behandelt werden, aber dass ansonsten da eher noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit vielleicht betrieben werden muss, weil es ja nach wie vor heute sehr, sehr relevant immer noch ist. Wir reden jetzt ja hier nicht nur von den Satmarer Schwaben oder überhaupt von Rumänien-Deutschen, sondern überhaupt vom ganzen östlichen Europa und den Staaten der GUS. Was würden Sie denn dazu sagen?
Ja, denke ich auf jeden Fall. Also das ist auch der Grund, warum ich meine Dissertation schreibe. Ich denke, das ist auch so ein Thema, das muss aus dieser Ecke rausgehoben werden. Wir untersuchen hier nur deutsche Minderheiten und Punkt. Also aus diesem Container quasi, aus diesem Containerdenken, das ist so eine abgeschlossene Gruppe. Deswegen spreche ich auch von Identitätsangeboten, weil es einfach klar ist, dass man nicht familiär bedingt sich automatisch damit identifiziert, dass man Zatmarer Schwabe ist oder Schwäbin oder Donauschwabe oder Donauschwäbin und so weiter und so fort. Das muss aus diesem, also das ist so ein biologisierendes Denken, auf dem das beruht, und da, aus diesem Container muss es, glaube ich, rausgehoben werden. Aus diesem Gruppendenken, abgeschlossene Entitätsdenken. Deswegen versuche ich dir das zu schreiben und hoffe, dass ich einerseits was über Hamroth rausfinden kann oder beziehungsweise was über Hamroth vermitteln kann, wie es sich für mich als Forscherin, ich muss mich selber ja auch reflektieren, ich gehe da ja nicht rein und bin da irgendwie, ja, ich komme ja als Außenstehende da rein und versuche eben dann zu erfahren, was im Feld, wie das funktioniert, banal ausgedrückt. Es ist ja so, ich bin da als Außenstehende hingegangen. Ja, und habe leicht den Faden verloren.
Ja, aber Sie haben es ja quasi schon abgerundet mit was Sie gesagt haben, von wegen, ja, es muss eben mehr in das Bewusstsein rücken und vielleicht auch so ein bisschen, wie sagt man, entstigmatisiert werden. Das würde ich sagen, passt auch ganz, ganz gut dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Thema in der großen, breiten Masse immer noch ja auf Flucht und Vertreibung begrenzt ist und auch auf Spätaussiedler, AussiedlerInnen. Und da schwingt ja auch immer was mit. Also bei diesen AussiedlerInnen, wenn man darüber spricht, Spätaussiedler, da schwingt, wenn ich das jetzt sage, da haben alle irgendwie ein Bild dazu. Und das ist manchmal ist es nicht sehr positiv. Also ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, das ist vielleicht auch noch so eine Anekdote, die finde ich ehrlich gesagt eher schockierend, als ich angefangen habe, hier in Tübingen für die Dissertation zu recherchieren, da waren ganz viele der etwas älteren Einträge im Katalog der Universitätsbibliothek, waren aus dem Institut für Kriminologie, weil das so in den 2000er Jahren war das so ein Thema für KriminologInnen, kriminelle Spätaussiedler zu untersuchen. Und das war ganz lange, war das so dieses, diese Schublade, in die gesteckt wurden. Und ansonsten gab es eigentlich keinen Grund, sich mit ihnen zu beschäftigen. Es gab immer nur den Grund, die haben Schwierigkeiten, sich einzufügen. Und ich kann an der Stelle Yannis Panayiotidis Buch über postsowjetische Migration empfehlen, der das auch genau am Anfang schreibt, dass es sein Anliegen ist, auch nicht nur die Auffälligen, die so in der Gesellschaft dann als auffällig identifiziert wurden, zu untersuchen, sondern auch sich einfach mal mit den Menschen zu beschäftigen, die da in der großen Masse untergehen und die so quasi dann als gelungen integriert angesehen wurden. Und das ist eigentlich auch mein Anliegen. Also ich spreche mit vielen, die so auf den ersten Blick total integriert sind und versuche einfach, also man sieht, es ist einfach, ja, es ist nicht schwarz und nicht weiß, es ist einfach total heterogen, das Feld. Und das versuche ich so ein bisschen mit meiner Forschung zu zeigen.
Dann vielleicht als Abschlussfrage jetzt ein bisschen ein etwas positiverer Ausblick, oder meine Frage wäre zumindest, ist Ihnen denn bisher irgendwas bei Ihrer Forschung und eben bei den ganzen Gesprächen mit den Personen aus der dritten Generation irgendwas besonders im Gedächtnis geblieben, was Sie vielleicht überrascht hat, was Ihnen, weiß nicht, als ein besonders schönes Gespräch oder eine Anekdote oder Ähnliches in Erinnerung geblieben ist?
Also was ich, glaube ich, erzählen kann, ist, dass viele meiner InterviewpartnerInnen sich als gastfreundlich geben wollten. Und das fand ich einfach, also ja, ich muss auch sagen, ich habe aus dem Studium vielleicht auch so dieses Klischee im Hinterkopf, dass in Südosteuropa alle gastfreundlich sind und man kriegt ganz viel Essen aufgetischt und das hat man gefälligst auch zu essen, sonst ist man nämlich kein guter Gast. Das fand ich zum Beispiel total interessant, als ich mit Menschen gesprochen habe. Da stand immer was auf dem Tisch. Ob es jetzt irgendwie süße Stückle waren oder ob es einfach nur, also ich habe immer irgendwas angeboten bekommen. Es gab immer einen Kaffee oder einen Tee und es gab immer irgendwie mindestens süße Stückle. Einmal wurde ich auch bei einer, ich wurde auch mal zu Crepe eingeladen oder zu Waffeln. Ich muss auch sagen, das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, das war auch ein bisschen schwierig, dann gleichzeitig, ich bin da tatsächlich nicht so multitaskingfähig, dass ich gleichzeitig essen und reden kann. Es war tatsächlich ein bisschen schwierig, dann da ein Interview zu führen, gleichzeitig was zu essen. Also ich glaube, ich war da tatsächlich ein bisschen ungastlich und habe nichts von dem Essen gegessen, weil ich einfach da nicht in der Lage zu bin. Also das fand ich total, das fand ich auch, war eine schöne Erfahrung, so zu bewirtet zu werden, weil ich das tatsächlich nicht gewohnt war. Und wir haben aber auch einmal, ein oder zweimal haben mir auch Leute gesagt, ja, haben mir das wirklich so direkt gesagt, weil sie auch ehrlich sein wollten, ja, das muss einfach da sein. Also meine Mutter hätte dich jetzt total hier bekocht, jetzt bin nur ich hier und da müssen mindestens süße Stückle vom Bäcker müssen, also so Croissants, das muss einfach drin sein. Diese Gastfreundschaft, das haben ja auch einige gesagt, das ist für sie so der Inbegriff von so einer Balkankultur oder von so einer rumänischen Kultur einfach.
Ja, dann mit diesen Worten würde ich sagen, vorher beenden wir das Interview an dieser Stelle und ich möchte mich erstmal ganz herzlich für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch zu Ihrer Forschung und zu den Satmarer Schwaben bedanken.
Und ich bedanke mich für das Interesse. Ich fand es toll, hier dabei sein zu dürfen. Ich finde den ganzen Podcast sowieso spannend und bin froh, ein Teil davon sein zu dürfen.
Wer auch die kommende Folge nicht verpassen will, der abonniert am besten unseren Podcast und folgt uns auf Social Media. Auf Instagram und auf Facebook sind wir unter Kulturtreff Satomare zu finden und weisen rechtzeitig darauf hin, sobald die neue Folge live geht.